Ich lese den Predigttext aus 1. Petrus 5, 5c bis 11. Ihr könnt ihn auch hier mitlesen. Das ist der Text aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ein Theologiestudent fragt seinen Professor: Können Sie mir ein Buch über die Tugend der Demut empfehlen? Ja, selbstverständlich, lautet die Antwort des Professors. Meins. Ist Demut eine Tugend? Für die Menschen in der griechischsprachigen Welt zur Zeit des Petrus und des Paulus ganz im Gegenteil. Sie nehme, so meinten kluge Köpfe damals, dem Menschen seine Würde, raube ihm seinen Wert und vertrage sich nicht mit dem Ideal des freien und selbstbestimmten Bürgers. Und 18 Jahrhunderte später ätzt der Philosoph Friedrich Nietzsche über die christliche Demut. Für ihn ist der christliche Glaube Sklavenmoral. Und auch in unserer Zeit scheint das Gros unserer Mitmenschen das Wort Demut schon gar nicht mehr so recht zu kennen. Ich glaube, würden wir eine Umfrage machen unter der Bevölkerung, dann würden wir bei vielen ein Achselzucken ernten, weil sie gar nicht so recht wissen, was meint das eigentlich. Allerdings sind wir Christen an all dem nicht unschuldig. Es gibt eben auch diesen Witz: Wenn zwei Christen zur gleichen Zeit durch eine Türe wollen, dann kommen sie niemals durch. Nach dir, nein, nach dir, nein, 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 nach dir. Und wenn sie nicht gestorben sind, so stehen sie noch immer vor der Tür. Und vielleicht sind ja so manche von euch auch so gelehrt worden, immer den untersten Weg zu gehen, immer klein beizugeben. Bis in die Kindererziehung hinein hat dieses, und ich betone an dieser Stelle schon einmal, falsche Ideal der Demut gewirkt. Da wurde Kindern mit Strafen der Wille gebrochen. Sie sollten klein gemacht werden. So verstanden und verstehen vielleicht auch bis heute viele eben Demut. Und das ist kein Wunder, ehrlich gesagt, kein Wunder, dass Nietzsche das als Sklavenmoral bezeichnete. Unser Text hier gibt uns einen anderen Hinweis. Vielleicht ist es den geübten Luther-Bibellesern ja gar nicht so aufgefallen, oder vielleicht ist es ihnen ja auch gerade aufgefallen. Bekannt ist ja vor allem dieser Vers, der Wochenspruch für die heutige Woche ist. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und davor steht eben bei Luther unverbunden der Satz: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Und dann kommt eben wieder diese Zusage. In der Elberfelder Übersetzung, die ihr hier oben noch lesen könnt, heißt es aber zu Recht: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, und dann lasse ich einen Nebensatz aus, nämlich: Wie tut ihr das, das Demütigen unter die gewaltige Hand Gottes? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Demut bedeutet in der Bibel eben vor allem das: alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Weil wir um unsere Begrenztheit wissen. Weil wir eben nicht meinen, selbst alles im Griff zu haben, sondern darum wissen, dass wir das gar nicht können, aber dass Gott alles im Griff hat. Demut bedeutet, so wie es der Psalmbeter ausgedrückt hat, wir haben es vorhin gehört, wenn nicht der Herr das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Und viele Inschriften an alten Fachwerkhäusern, entweder richtig eingeritzt oder auch nur draufgeschrieben, die betonen das mit eigenen Worten, dass der Schutz und der Bestand des Hauses nur Gott zu verdanken ist. Von Gott also abhängig ist. Nun höre ich schon den Einwand mancher Zeitgenossen, ach, wie viele Häuser werden denn heute gebaut, ohne dass Gott da mitbaut. Ja, Menschen bauen heute Häuser bis fast in den Himmel. Das höchste Haus hat sage und schreibe 189 Stockwerke. 169 sind davon benutzbar und hat eine Höhe von 828 Metern. Also fast ein Kilometer Hochhaus in die Höhe. Und das Haus ist gebaut, so vermute ich, bin mir ziemlich sicher, ohne dabei Gott ins Spiel zu bringen, sondern das ist alles Architektonik, wissenschaftlich sozusagen, das Statik, alles ausgerechnet, dass das irgendwie hält. Aber genau das ist eben die Überheblichkeit, die Selbstüberschätzung des Menschen, sein Hochmut, den Gott in Babylon ja schon einmal mit Sprachverwirrung bestraft hat. Das hatten wir doch schon mal. Habt ihr vielleicht gerade eben auch schon gedacht, so wenn man so in die Höhe baut? Ja, natürlich. Diese uralte Geschichte vom Turmbau zu Babel beschreibt ja genau dieses Moment, dieses Phänomen der Überheblichkeit Gottes. Sie wollen einen Turm bauen, eben bis in den Himmel hinein. Also mit dem, was sie schaffen und tun, sich auf eine Ebene mit Gott bringen und stellen. Doch daraus entsteht eben genau das Gegenteil dessen, was sie vielleicht durchaus auch mal anfänglich beabsichtigt hatten, dass sie nämlich so Gott nicht näher kommen, sondern dadurch immer weiter weggeraten von Gott. Hochmut trennt letztlich von Gott. Und diesen Gedanken des sich von Gott Abgrenzens oder zu Gott hinbauens, wie man jetzt auch immer will, den hat Friedrich Nietzsche, dieser Philosoph des vorletzten Jahrhunderts, ja nur konsequent bis zu Ende gedacht. Nämlich, dass wir Gott nicht brauchen, ja, dass wir Menschen der Mörder Gottes sind, weil wir gemerkt haben, es geht ohne Gott doch viel besser. Der Übermensch, den Nietzsche dann als das Ideal beschreibt, ist eben das Maß aller Dinge für ihn. Doch die Folge ist, diese Selbstüberschätzung trennt uns eben dann nicht nur von Gott, sondern sie trennt uns auch voneinander. Wer meint, ohne Gott auskommen zu können, der meint nämlich dann irgendwann auch ohne andere Menschen auskommen zu können. Die Sprachverwirrung ist gewissermaßen die Folge dieser kolossalen Selbstüberschätzung, alles ohne Gott bewältigen zu können. Und wenn der Mensch sich eben selbst zum Maßstab macht, dann versteht ihn irgendwann sein Mitmensch nicht mehr, weil der ja sein eigener Maßstab ist. Und dann haben wir ganz viele Maßstäbe nebeneinander, die unvermittelt eigentlich letztlich gegeneinander stehen. Und keiner kann mehr mit dem anderen klarkommen. Petrus hat es erlebt, an sich selbst erfahren, hat es durchlebt, manchmal auch durchlitten, was er nun schreibt. Wer seine Sorgen an Gott abzugeben versucht, ich sage es bewusst auch nochmal mit dieser Formulierung, der es versucht, also der damit anfängt, Der beugt sich vor Gottes Größe. Wer seine Sorgen Gott bringt, der bekennt ja eben genau damit, dass er Gottes Hilfe benötigt, dass er also begrenzt ist, dass er nicht alles im Griff hat. Wer Gott so demütig begegnet, dem schenkt Gott dann auch Gnade. Wer seine Sorgen auf Gott wirft, den wird Gott eben nicht im Stich lassen. Der erfährt, dass Gott auf seiner Seite ist, dass er um ihn besorgt ist. Ja, dass er schon immer um ihn besorgt war, schon lange bevor er seinerseits nun sich Gott zugewendet hat und Gott vertraut hat. Und dass Gott eben nichts lieber tut, als ihm die Sorgen abzunehmen. Wir können ihm vertrauen, dass er sich um uns kümmert. Wir können ihm vertrauen, dass er um alles weiß, was uns auf der Seele brennt. Zugegeben, wir Menschen können, glaube ich, gar nicht anders als sorgen, also Sorge haben. Wir sorgen uns um unseren Partner, um unsere Kinder. Vielleicht haben wir uns früher mal, als unsere Eltern noch lebten, um unsere Eltern gesorgt. Wir sorgen uns um Freunde, wir sorgen uns vielleicht auch um die Gemeinde, wir sorgen uns vielleicht sogar auch um diese Welt, die doch so gefährdet erscheint und so in, ja, im Unfrieden und Streit und Krieg ist. Doch wir dürfen gewiss sein, dass Gott sich um all das ja auch sorgt. Und dass er uns und sie so führt, dass er für sie, dass es für uns und für sie gut ist. Gut vom Ziel her gesehen. Damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, schreibt Paulus. Das ist ja die Zielsetzung, mit der wir Menschen unterwegs sein können. Wir dürfen mit Gott am Tisch des großen Freudenmahls sitzen, in seiner Herrlichkeit, in seinem ewigen Reich. Und das Abendmahl, das wir hier gleich feiern, das ist ja ein Vorgeschmack darauf. Das ist es, was Gott sich wünscht für uns, für alle Menschen. Und das ist nun keine Vertröstung auf das Jenseits, so wie Nietzsche und manche andere Philosophen gesagt haben. Keine Vertröstung auf das Jenseits, sondern wir erleben ja schon hier und jetzt etwas von diesem Reich Gottes, von diesem Neuen, von seiner Herrschaft, von dem Frieden, den er uns ins Herz gibt und der auch als Atmosphäre dann um uns herum herrscht, gerade auch im Miteinander von Schwestern und Brüdern. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Wir erleben doch, dass wir einen lebendigen Gott haben, der eben alles andere als tot ist. Vertrauen wir darauf? Vertrauen wir ihm, diesem Gott? Vertraust du ihm? Oder trauen wir uns doch selbst eher mehr? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist die Frage, deren Beantwortung tatsächlich Demut erfordert. Will ich Gott vollständig vertrauen? Will ich mein Leben wirklich ganz aus der Hand geben? Vertraue ich darauf, dass er am Kreuz für mich gestorben ist? Vertraue ich diesem Gott, der diesen Weg der Ohnmacht geht? Dietrich Bonhoeffer schrieb, als er schon im Gefängnis saß, also relativ knapp kurz vor seinem Tod: Gott ist ohnmächtig und schwach in dieser Welt. Und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist ganz deutlich, dass Christus nicht hilft Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu allen Religionen. Ende des Zitats von Dietrich Bonhoeffer. Also vertraue ich diesem Gott, der eben nicht mit der Faust auf den Tisch haut und alles ist klar und jeder kuscht. Vertraue ich diesem Gott mein Leben an, der um mein Einverständnis wirbt, der darum wirbt, dass wir uns seine Liebe schenken lassen und den Himmel gleich dazu, der um unser Ja bittet, der uns selbst in Demut begegnet. Ich bin demütig, von Herzen sanftmütig. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch ermutigen und aufbauen. Vertrauen wir diesem Gott, der uns zurufen lässt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Willst du dich darauf einlassen? Mit deinem ganzen Leben? Willst du dir die Gnade Gottes gefallen lassen? Wer das bejaht, wer das tut, der demütigt sich tatsächlich unter die gewaltige Hand Gottes. Willst du es akzeptieren, dass du nicht ohne diese Gnade auskommst? Willst du es akzeptieren, dass du ohne sie mit Gott nicht ins Reine kommen kannst? Dass du ohne sie kein ewiges Leben haben wirst? Dass du ohne sie das Reich Gottes nicht sehen wirst? Wer das bejaht, wer das tut, der demütigt sich unter die gewaltige Hand Gottes. Wer das nicht tut, wer sich die Gnade Gottes nicht gefallen lässt, der ist im eigentlichen Sinne des Wortes gnadenlos. Dem fehlt eben die geschenkte Gnade, die unabhängig macht von diesem Zwang, sich auf Kosten anderer zu behaupten. Dem fehlt die Gnade, die vom Zwang befreit, ständig die eigene Stärke demonstrieren zu müssen. Wer also in diesem wörtlichen Sinne gnadenlos ist, der ist dann irgendwann wirklich gnadenlos. Im Umgang mit sich selbst, aber vor allem auch im Umgang mit anderen Menschen. Und dem ist dann irgendwann nichts, wirklich nichts mehr heilig. Und andersherum, noch einmal, wer aus der Gnade Gottes erlebt, wer erfährt, wie Gott sich um ihn sorgt und besorgt ist, der wird frei, sich selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Der wird frei, um anderer Willen zu verzichten. Der muss sich nicht mehr selbst ständig in den Vordergrund drängen. Der muss nicht immer das dickste Stück vom Kuchen abbekommen. Der kann sich fröhlich aus freien Stücken für die Belange anderer einsetzen. Das deutsche Wort Demut kommt von seinem ursprünglichen Wortsinn vom Wort Dienmut eigentlich. Das steckt dahinter. Das ist die Bereitschaft, oder man könnte eben auch sagen, der Mut zu dienen. Wir leben hier auf dem Gelände eines Werks, das genau aus dieser Bereitschaft und diesem Mut entstanden ist und davon lebt, dass hier Menschen anderen Menschen dienen. Wer anderen dienen will, der ist mutig, weil er sich ihrer Not nicht verweigert, sondern stellt. Weil er sich von ihrer Not nicht abwendet, sondern mit dem, was er kann, zu helfen sucht. Und sich selbst dabei natürlich auch ein Stück zurücknimmt. Weil er sich zur Verfügung stellt, um anderen in ihrer Not zur Seite zu sein und das zu tun, was die Not wendet, was er tun kann. Um diakonisch tätig zu sein, braucht man Rückgrat. Braucht man den aufrechten Gang. Und das heißt, man muss auch Nein sagen können. Das ist für manchen die größte Herausforderung. Wer Gottes Liebe und Gnade erfährt, der hat eben auch diese Freiheit, der hat das Rückgrat, unverschämten Menschen auch Paroli zu bieten. Der kann für sich und auch für andere Grenzen setzen. sich verweigern. Jesus selbst hat sich den Wunsch vieler nach Wundern und Zeichen verweigert. Und er hat auch immer wieder die Stille gesucht, weil er gemerkt hat, ich komme an die Grenzen meiner Kraft und jetzt muss ich an mich denken und muss selbst erst wieder auftanken, bevor ich mich wieder den Menschen zuwenden und für sie da sein kann. Keiner kann ständig nur geben, helfen, für andere da sein. Keiner muss immer nur den untersten Weg gehen. Denn damit bestärkt man ja nur diejenigen, die meinen, die Welt gehöre ihnen. Und es müsse sich alles um sie drehen. Und ganz offen und ehrlich gesprochen, damit verweigere ich ihnen, wenn ich mich dem nicht widersetze, verweigere ich mich ihnen oder verweigere ihnen die Chance, eben ihre eigenen Grenzen zu erkennen, ihre Fehler zu entdecken und zu entdecken, dass sie nicht alleine in der Welt sind, dass sie nicht der Mittelpunkt dieser Welt sind, sondern dass nur im Miteinanderleben das Leben wirklich gelingen kann. Und letztlich verweigere ich ihnen die Entdeckung, dass dazu eben auch die Gnade und Liebe Gottes nötig ist. Dienmut beinhaltet die Demut, um seine eigenen Grenzen zu wissen. Der Teufel versucht uns immer wieder weiszumachen, wir müssten dieses und jenes noch tun, um Gott angenehm zu sein. Er versucht uns unter Druck zu setzen, Angst zu machen und Sorgen einzuflüstern. Wer sich von Gott begnadigt weiß, der kann dem widerstehen. Der hat dieses Rückgrat, weil er weiß, Gott steht mir bei. Und er ist selbst diesen Weg durchs Leiden gegangen. Und er kann so auch mit aufrechtem Gang durchs Leben gehen. Der kann sich eben auch verweigern, da wo es notwendig ist. Weil er ein geliebtes Kind Gottes ist. Weil er eben nicht davon lebt, dass er immer anderen hilft und dafür auf die Schulter geklopft bekommt. Das ist nett, dass du das tust. Das sogenannte Helfersyndrom hat ja da seine Wurzel. Die unter diesem Syndrom leiden, tun es letztlich für sich selbst, weil sie davon leben. Aber wer von Gott befreit ist, der braucht das nicht mehr, weil er von Gott her leben kann, von seiner Liebe, von seiner Annahme. Weil er weiß, wie wertvoll er in den Augen Gottes ist, denn er hat doch das Liebste gegeben, was er hatte, seinen eigenen Sohn. Und wir dürfen so all das, was uns nicht gelingt, denn das gibt's ja auch, wir sind begrenzt, auf ihn werfen. Und das, was wir erleiden, was wir nicht unter die Füße bekommen, das verbindet uns nur inniger mit dem Herrn, unserem Herrn, der selbst diesen Weg des Leidens gegangen ist, in aller Ohnmacht. Und es verbindet uns zugleich mit Schwestern und Brüdern auf diesem Erdenrund, die genauso unterwegs sind und an ihren Grenzen und an der Not in dieser Welt und an der Not in ihrem eigenen Leben leiden. Und es verbindet uns eben immer wieder mit Christus, der das alles selbst durchgemacht hat und der uns durch und durch versteht. Er, Jesus Christus, wird uns immer wieder die nötige Kraft geben, uns aufrichten, uns festen Grund unter die Füße geben und Mut machen. Gott sei Dank. Amen.